Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
Herzlich willkommen zum Wiener Alltagspoeten-Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir steht die Produzentin Anna Moore, die kein Mikrofon hat und deshalb eigentlich nichts sagen kann, aber jetzt sagt sie doch was.
Ich sag trotzdem Hallo.
Hallo Anna, frohes neues Jahr erstmal dir. Vielen Dank, dass du auch weiterhin diesen wunderbaren Podcast produzierst. Und ja, frohes neues Jahr auch an alle Menschen, die zuhören. Ich hoffe, ihr habt brav Kekse gegessen und Weihnachtslieder gesungen und was man halt so macht in den Weihnachtsfeiertagen. Wir werden heute über das Thema Wiener Musik sprechen, weil wir eben alle geschädigt sind von den ganzen Weihnachtsliedern, die wir jetzt gehört haben. Wollen wir uns heute einer anderen Musikrichtung widmen. Und ja, bis vor wenigen Jahren war es ja eigentlich so, dass Wiener Musik oder österreichische Musik gleichzusetzen war mit diesen ganzen alten Hadern, die wir eh schon alle seit Jahrzehnten hören. Der Reinhard Fendrich, der Ambros, ERV, Falco natürlich und so weiter und so fort. Das war alles ganz nett, aber irgendwie auch immer so ein bisschen heimatgefühllastig und hat sich halt schon ein bisschen abgenutzt, wenn man es dann zum 50.000. Mal im Radio hört. Und dann kam irgendwann die Wiederauferstehung des Austropop. Ich weiß gar nicht, ob man es Austropop nennen kann, das werden wir dann vielleicht nachher besprechen. Jedenfalls mit Bands wie Wanda und Bilderbuch und Solokünstlern wie Soap and Skin, die der Musik aus Österreich ein ganz anderes Bild verliehen haben und auch wirklich sehr beachtliche Erfolge nicht nur hier in der Heimat erzielt haben, sondern auch im Ausland. Und wir wollen heute darüber sprechen. Und wer wäre da ein besserer Gesprächspartner als eine von diesen wunderbaren jungen Wiener Bands, die gerade sehr erfolgreich sind? Ich begrüße hier im Studio Sebastian Radon und Verena Dublier. Die beiden sind gemeinsam die Band Wiener Blond. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Hallo, guten Tag, guten Tag.
Wie geht's euch? Wie seid ihr ins neue Jahr gerutscht? Ich habe vorhin gehört, Sebastian war krank.
Ja, meine Stimme war weg. So ist es mir eigentlich gar nicht so schlecht gegangen, aber die Stimme war tatsächlich ganz weg. Ich war aber übers neue Jahr oder zu Silvester in Venedig.
Okay. War es überschwemmt?
Nein, wir haben die Gummistiefel nicht gebraucht.
Okay. Weil das, man hat in den Medien hat man nur gesehen, es ist alles eigentlich Armageddon. Und
ja, im November war das tatsächlich so. Okay. Ich habe aber dann dort erfahren, dass wenn Hochwasser ist, dass das auch immer nur so stundenweise auftritt. Ja. Also es kommt so für 1 bis 2 Stunden.
Ach so,
und ist
okay.
Dann wieder weg.
Okay.
Na, aber wir hatten sonniges Wetter und sind trockenen Fußes überall hinkommen.
Sehr gut. Und die Stimme geht mittlerweile auch wieder?
Die Stimme geht wieder, so einigermaßen. Ist sie wieder in Ordnung, ja.
Sehr gut. Und Verena, wie hast du Silvester verbracht?
Na, ich bin eigentlich immer sehr gern in Wien über den Jahreswechsel, weil alle sind weg.
Ja.
Es ist unglaublich ruhig. Es gibt Parkplätze. Man stellt sich beim Willen nicht an. Es ist wirklich ein Traum. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich gerne einen Zaun um die Stadt fahren würde, damit keiner mehr reinkommt. Aber so schlimm ist es auch nicht. Ich mag ja, dass der Sebi wiederkommt. Der ist meistens weg.
Okay, also Sebi darf noch rein.
Der Sebi darf.
Müssen in Venedig bleiben und untergehen.
Müssen sich leider überschwemmen lassen.
Ja, okay.
Nein, es war sehr schön.
Das verstehe ich. Ja, ich finde auch diese 2 Wochen oder im Speziellen diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ist eigentlich die beste Woche im Jahr, weil irgendwie erwartet niemand etwas von einem und man kann halt wirklich nur auf der Couch rumgurken und einfach gar nichts machen.
Ja, und die Tage verschwimmen so. Es ist immer noch so. Also ich war heuer wieder erstaunt, dass es mir so geht wie mit 8 Jahren so ungefähr, dass man nicht mehr weiß, welcher Wochentag eigentlich ist und so und wie spät es ist und so.
Ja, ein wunderbares Gefühl eigentlich. Ja. Liebe Leute, lasst uns über das reden, weshalb wir heute hier sind, nämlich über Musik. Ihr seid ja sehr erfolgreich mit, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen kann. Ist das jetzt Austropop oder ich habe gelesen, Wiener Lied Beatbox Pop, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Wie würdet ihr das selber beschreiben, was ihr so tut?
Also wir sagen immer, es ist Popmusik mit wienerischen Texten. Die Bezeichnungen kommen ja meistens von außen. Und beim Wiener Lied sozusagen denken halt viele an die heurigen Musik und das ist es halt gar nicht. Aber irgendwas braucht man irgendwie immer für so eine Schublade, wo man sich rein
Also das Wiener Lied wurde so ein bisschen auch an uns herangetragen, wobei wir musikalisch natürlich schon damit kokettieren oder kokettiert haben, vor allem im ersten Album. Und ja, es ist Popmusik mit wienerischen Texten.
Und wenn man jetzt Austropop sagt, ist das nicht einmal zwangsläufig zu eurer Musik, aber ist Austropop, ich bin mir da selber nicht sicher, ist das jetzt eine Beleidigung? hat das so eine negative Konnotation oder nicht?
Für mich ist Austropop ein historischer Begriff. Mhm. Etwas, was auf die moderne Popmusik irgendwie nicht so passt, weil man so viele Assoziationen mit diesem Begriff hat und natürlich sich alle möglichen Acts versuchen, sich davon abzugrenzen. Und deswegen ist es für mich irgendwie, es beschreibt natürlich das, was passiert. Ja, aber niemand würde sich heute mehr freiwillig so nennen wollen. Und also Beleidigung vielleicht nicht, aber wie gesagt, es ist eher ein Begriff, der irgendwie keine Aktualität für mich hat, weil er eine Stilistik beschreibt, die so ja auch gar nicht mehr wirklich da ist für mich. Aber das ist auch alles, das ist so ein bisschen. Es ist ja eigentlich nicht wichtig. Es ist schön, dass es wieder eine Szene gibt. Es ist schön, dass wieder Musik ein Publikum findet, junge Musik aus Österreich. Und man kann es nennen, wie man es will, finde ich jetzt, von außen. Es ist offensichtlich einfach wieder die Möglichkeit da, auch für ein großes Publikum Musik zu machen. Deswegen wollen wahrscheinlich auch alle einfach einen neuen Begriff.
Vielleicht ist er auch noch nicht gefunden und taucht dann irgendwann einmal auf. Und
wird dann auch ein historischer Begriff sein.
Dann auch ein historischer Begriff. Ja. Für das, was die letzten 5 bis 10 Jahre passiert ist.
Ja. Was ist die letzten 5 bis 10 Jahre passiert? Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich bin mir nämlich jetzt gar nicht sicher, wann ich realisiert habe, dass Österreich, dass da wirklich viel neue, coole österreichische Musik nachkommt. Kann man das mit irgendeiner Band benennen, die da den Startschuss gegeben hat? Oder was war da los?
Ja, also ich glaube, einen großen Teil davon hat natürlich FM4 beigetragen, die sehr viele junge Künstler auch wirklich gespielt haben.
Wobei, die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das war immer so ein bisschen so, die haben das schon gespielt, das stimmt, aber sonst hat es eigentlich kein Mensch gekannt. Und
das Publikum für FM4 ist größer geworden in den Nullerjahren, weil die Musik langsam, aber doch irgendwie in den Mainstream gewandert ist, die auf FM4 gespielt wurde. Mhm. Das beste Beispiel ist zum Beispiel die Band Wir sind Helden, die angefangen hat, dann 3 Lieder auf FM4 gespielt und 2 Jahre später haben sie riesengroße Hallentouren gespielt. Das heißt, das Publikum war mehr da, auch für diese Underground-Szene sozusagen. Für mich war die erste Band, die ich so richtig cool gefunden habe aus dem Bereich, die 5/8 in Ehren. Also das war für mich der Startschuss, so hey, coole Musik aus Österreich ist möglich, und ich war bei allen Konzerten, habe alle Texte gekannt, und das war richtig cool. Und dann mit dieser Bilderbuch-Single Machine und dem ersten Wanderalbum war, glaube ich, allen klar, dass sich da jetzt echt was verändert. Das war ja auch am Anfang, wurde das ja von den großen Medien relativ ignoriert. Also das hat sich so seinen Weg gebahnt, auch ein bisschen aus dieser Alternative-Szene. Das ist so der typische Österreicher, der alles immer mal so ein bisschen kritisch beäugt und schaut, was passiert. Und irgendwann aber dann doch so fast schon opportunistisch als Lion sind. So ein bisschen habe ich das wahrgenommen. Und das war so um 2014 dann eigentlich. Mhm.
Ich kann mich erinnern an ein Konzert von Wanda im damaligen Ostclub, wo wir beide anwesend waren. Das war, wann war das, 2012?
Anfang 2013 war das, Ende 2012, Anfang 2013.
Und ja, da waren so irgendwie 30 bis 50 Leute im Publikum.
Wahnsinn.
Und man hat aber schon gemerkt, okay, das könnte ziemlich einfahren. Ja. Also das ist massentauglich.
Ja, absolut. Ja. Ihr singt ja auch im Dialekt, im Wiener Dialekt. Viele von diesen Bands, über die wir gerade gesprochen haben, die singen ja auch im Dialekt. Ist jetzt das wienerische oder der österreichische Dialekt, ist der jetzt plötzlich so cool geworden, dass alle jetzt im Dialekt singen? Bei Falco cool zum Beispiel hat ja auf Hochdeutsch gesungen. Also gut, zwar schon ein bisschen wienerisch, aber jetzt nicht so viel Dialekt wie jetzt ihr zum Beispiel, würde ich sagen.
Der hat halt die perfekte, er hat halt eine gute, in die Zeit passende Mischung gefunden, die so noch nicht vorgekommen ist. Das taucht jetzt auch wieder auf, so diese Mischung aus Englisch, Deutsch und so ein bisschen dieses Schönbrunner-Ding. Ja, bei uns war das eher so intuitiv, es lässt sich halt gut singen im Dialekt. Also man kann die Wörter und Sätze gut formen. Es ist nicht ganz so hart wie das Hochdeutsche.
Es gab diese Band Krautschädel, die schon relativ früh, noch vor dieser ganzen Welle, sogar bei Sony Music unter Vertrag waren und auch einen Amadeus gewonnen haben und mit einer Nummer auch auf Ö3 gelaufen sind. Aber so wirklich funktioniert hat das damals nicht. Und man hat so richtig gemerkt, so wie dann österreichische Musik wieder präsenter war, war das plötzlich möglich, dass man auch im Dialekt singt. Aber zu der Zeit, wo diese Band, ich glaube 2009, 2007, 2008, so um den Dreh, hat das noch nicht funktioniert. Das war irgendwie, ah, ihr singt Dialekt, wie verrückt ist das? Rockmusik mit Dialekt. Ja. Wie soll das, das können wir da nicht im Radio spielen, war vollkommen unmöglich. Und jetzt plötzlich schon. Also es zeigt halt auch immer wieder, es ist im Grunde alles möglich. Es passieren halt manchmal Dinge und dann passieren viele Dinge auf einmal. Und plötzlich findet es wieder ein Publikum, findet es eine Resonanz, wo dann plötzlich alle sagen, ihr könnt es doch nicht auf Englisch singen. Also wer jetzt auf Englisch ein Album aufnimmt, ist ja verrückt. Wahrscheinlich in 5, 6 Jahren wieder anders. Und ich habe den Dialekt ja eigentlich nur, also mein Kollege hat angefangen, Dialektlieder sozusagen wirklich im stärkeren Dialekt zu schreiben. Aber ich habe auch eher angefangen mit relativ hochdeutschen Songs, weil das ist, was ich auch normalerweise spreche. Relativ
Relativ
hochdeutsch.
hochdeutsche
Ja, naja, ich
Sachen.
bin
Das
da
ist
schon.
geil,
Mein Vater ist Deutscher und der spricht schon ein ganz anderes Hochdeutsch als das, was wir als Hochdeutsch
ja. Ja,
bezeichnen. Das
das
ist ja auch
stimmt.
eine, wie sagt man, eine Definitionsfrage. Was ist überhaupt
Es
Hochdeutsch?
gibt ganz viele verschiedene
Ja.
Hochdeutsch oder Hochdeutsche. Was ist der Plural von
Hochdeutsche.
Deutsche? Hochdeutsche.
Bühnendeutsch vielleicht.
Bühnendeutsche.
Das ist noch das Neutralste. Sollte es sein.
Das ist nicht sehr neutral, finde ich, aber.
Ihr seid beim Protest-Song-Contest Zweiter geworden, habt den zweiten Platz belegt. War das so ein bisschen bei euch, wo ihr sagen würdet, das war jetzt der Durchbruch? Oder wann habt ihr gedacht, ihr seid jetzt weltberühmt in, zumindest in Österreich?
In Wien.
In Wien.
Weltberühmt in
Weltberühmt
Wien.
in Wien.
Da ist halt viel Gutes zusammengekommen. Also genau zu der Zeit, wo das passiert ist, ist unser erstes Album rausgekommen, Der letzte Kaiser. Und wir haben eine Single released. Das war auch die Nummer, die wir damals beim Protest-Song-Contest gesungen haben. Keiner weiß warum. Und wir haben ein schönes Video dazu gemacht und das ist dann auch gerade zu der Zeit rausgekommen. Also das waren schon ganz gute Faktoren, die zu so einem kleinen angenehmen Boost geführt haben.
Außerdem war plötzlich eben österreichische Musik wieder cool im Dialekt singen war cool. Also es ist Glück. Also einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ich glaube, das trifft auf uns auch sehr gut zu. Ja.
Was ich mir überlegt habe, jetzt auch im Zuge von der Vorbereitung für dieses Gespräch, du hast das ja auch gesagt vorhin, Verena, irgendwie ist jetzt das hat alles mit FM4 begonnen und war alles immer so ein bisschen Underground, die österreichische Musik, und dann ist es mehr zum Mainstream geworden. Ich würde dem beipflichten, aber andererseits, wenn ich jetzt heute Ö3 aufdrehe oder irgendeinen anderen großen Radiosender in Österreich, ich meine, Wanda läuft da schon, aber von diesen vielen anderen Bands läuft, also ich weiß nicht, läuft ihr auf Ö3?
Nein.
Nein.
Ja. Das ist ja eigentlich, ich finde das total skurril. Eigentlich sollte da ja ein gewisser Patriotismus auch da sein, um heimische Musik zu pushen.
In Österreich, naja. Ich glaube, also wenn jemand in Deutschland gespielt wird, dann wird er in Österreich wahrscheinlich auch gespielt. Aber vorher eher nicht. So ist es ja ein
Ja, vielleicht
bisschen.
gilt diese Regel immer noch so wie in
Ja.
den 80ern.
Doch, ich empfinde das immer noch so. Aber es stimmt, eigentlich ist es eine Frechheit, dass doch so viele Künstler sehr erfolgreich sind und so wenige es wirklich in den Airplay von großen Radiosendern schaffen. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das Radio nicht mehr das ist, was es in den 90ern, 80ern war. Also es ist natürlich sehr viel Beschallung aus dem Hintergrund. Es geht natürlich auch um, dass die Leute nicht umschalten sollen, wenn ihnen was nicht taugt. Und ich weiß nicht, ob, wenn man sich jetzt die Charts zum Beispiel anschaut, abgesehen von den 100.000 Schlagerplatten, die ja immer viel erfolgreicher sind als von dieser Art von Austropop oder österreichischer Musik, von der wir jetzt reden, weil das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass der größte Wirtschaftsfaktor der österreichischen Musik nach wie vor Schlager ist und immer sein wird wahrscheinlich. Und die
Und
werden
Rock'n'Roller.
natürlich,
Roller.
Rav Camora, ja.
Rav Camora.
Ich weiß nicht, wie viele Platten der wirklich verkauft, aber ich glaube ziemlich viele, aber ja, da, okay. Wird Rav Camora auf E3 gespielt? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Wird er?
Der hat ja die Ö3 Top 40 gesprengt, indem, glaube ich, 10 Songs von ihm auf den Plätzen 1 bis 10 waren. Und ich glaube, da mussten sie ihn spielen. Ja. Aber sonst im normalen Airplay läuft er, glaube ich, auch nicht. Ja.
Und genau das meine ich. Es ist immer so dieses, ja, jetzt müssen sie es halt spielen. Schade, dass die Initiative nicht kommt, aber wirklich, also wir sind nicht dran gescheitert. Das finde ich ja auch ziemlich stark. Also natürlich würden wir uns das alle viel mehr wünschen. Also eben, wie gesagt, abgesehen von Schlager ist auch in den Charts nicht so viel los, was österreichische Musik betrifft. Aber die Medien sind drauf angesprungen. Also man sieht sehr oft in einschlägigen Medien viel, viel Berichterstattung und die Konzerte sind ausverkauft. Es gibt einfach wieder mehr Publikum dafür und das ist schon mal ein erster Schritt. Vielleicht dürfen wir auch nicht zu ungeduldig sein, ich weiß es nicht.
Irgendwann läuft Wiener Blond auch auf Ö3.
Ja.
Wie du so schön sagst, also live passiert halt sehr viel und die Live-Szene ist sehr rege. Ja, live ist live.
Was ich absurd finde, ist, dass einerseits der österreichische Dialekt gut geht, wenn es um Musik geht. Andererseits, wenn man so die Kids heute in der BIM beim Reden zuhört, die reden ja komplett Hochdeutsch. Verstehen die überhaupt, was ihr singt?
Das kann ich jetzt schwer beurteilen eigentlich.
Wir haben es noch nicht gefragt. Also,
aber so wie bei mir wahrscheinlich auch. Also meine Großmutter hat halt ganz starken Dialekt gesprochen. Das heißt, ich habe es immer verstanden, weil ich von klein auf gehört habe, aber es auch nicht unbedingt gesprochen. Also das ist schon möglich. Und ja, wenn man zu viele YouTube-Videos schaut, dann beginnt man irgendwann so Sachen wie Hallo Leute zu sagen, anstatt Servus Leute.
Ja, also meine Nichten und Neffen singen unsere Texte schon auswendig mit. Ich weiß nicht, ob sie es verstehen, was sie da singen, aber ja? Sie können es zumindest, ja.
Aber das finde ich gut, das ist quasi dein Beitrag dafür, dass die Jugend das Wienerische nicht verlernt.
Wenn es dafür gut ist.
Was mir an eurer Musik sehr gut gefällt, ist, dass die, also natürlich, ihr singt im Dialekt, das ist das eine, aber auch inhaltlich ist das einfach total von der Stadt geprägt, in der ihr lebt. Und was mir zum Beispiel, also meine Lieblingszeile ist Wien, Wien, nur du darfst zu mir so goschert und gantig sein. Das finde ich fantastisch. Ist das vielleicht auch ein Handicap? Weil natürlich als Wiener, ich verstehe sofort, was ihr meint. Aber was ist, wenn ihr jetzt nach Deutschland wollt oder noch größer, verstehen die Leute dann überhaupt diese Texte? Wissen die, um was es da geht? Dieser Wiener Grand und diese Gemütlichkeit und bleib mal lieber daheim, ist auch eine Zeile, ich bleib mal doch lieber gemütlich daheim. Muss man Wien kennen, um das zu verstehen, von was ihr da singt?
Also ich glaube, in Bayern funktioniert es ganz gut. Also das haben wir schon erfahren, dass aus der bayerischen Sicht Wien immer sehr verklärt gesehen wird auch. Und jeder Bayer, jede Bayerin hat eine Geschichte zu Wien oder kennt ein Café aus, dort waren wir und diese Gasse ist doch so schön und so weiter. Also da funktioniert das eigentlich super. Wie es jenseits des Weißwurst-Äquators, wie er so schön heißt, funktioniert, haben wir noch nicht so richtig getestet.
Ja, der Mythos Wien zieht ja schon seit der K&K-Monarchie weite Kreise. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein sogenannter Bezug. So, das für die Wiener seit jeher, weil sie so auch jahrhundertelang so Mittelpunkt eines riesengroßen Kaiserreichs waren, sozusagen der Mittelpunkt von allem. Das ist irgendwie immer noch nicht so aus den Köpfen draußen. Und so selbstbewusst gehen wir dann auch auf die Bühne und singen ihnen unsere unter Anführungsstrichen Wiener Lieder vor. Aber es gibt natürlich auch Songs, die jetzt weniger Bezug auf die Stadt Wien explizit haben, sondern einfach so auf unser urbanes Umfeld.
Mhm. Ja. Es gibt ja auch dieses Wiener Liederfestival jetzt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Würde mich interessieren, wie das funktioniert, da oben.
Seid ihr da eingeladen?
Nein,
noch nie was davon gehört.
Ich weiß nicht, ob es schon war oder ob das jetzt ist. Aber
Okay. Das würde ja gut passen für euch. Ich hoffe, ich sehe euch dann irgendwann in Hamburg aufgeigen. Ich finde das ja toll, dass das Wiener Lied in Deutschland auch solchen Anklang findet. Und das, wie du sagst, Verena, Ich finde auch Wien, das hat so einen Mythos. Ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt. Natürlich einerseits diese ganze Kaiserzeit und Wien war mal Hauptstadt von einem riesengroßen Reich. Andererseits ist es ja heutzutage, und das kommt ja in euren Texten auch, finde ich, immer wieder raus. Also da seid ihr ja schon auch sehr kritisch, was Wien angeht, so in Bezug auf, dass das jetzt halt doch, dass die Gemütlichkeit halt sehr im Vordergrund steht und das ist jetzt halt eigentlich nicht mehr so das Zentrum der Welt ist und vielleicht auch nicht mehr die aufregendste Stadt der Welt ist. Oder habe ich das falsch interpretiert bei euch?
Na, absolut. Also vor allem ist es ja so, dass man es an sich selber dann auch entdeckt, immer wieder. Dieses, naja, machen wir später, jetzt tun wir mal, schauen wir mal. Ne. Das eigentlich selber vielleicht auch kritisiert an sich selbst. Und dann natürlich, diese Songs gehen ja auch um, wie wir mit uns selber sind und wie wir tun. Und, aber ich glaube tatsächlich, dass fast jede Großstadt so einen Mythos mit sich schleppt. Und dass der natürlich, wie jeder Mythos, je näher man drankommt, umso mehr löst sich das dann auf. Also das braucht natürlich auch eine gewisse Distanz, die der Wiener zu sich selber oft gern hat, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Und da kommt ihm die Gemütlichkeit, sich mit der Realität so wenig wie möglich zu beschäftigen, ja eigentlich ganz gelegen.
Ihr habt da ja auch ein sehr schönes Lied verfasst mit dem Titel Öffi-Walzer, wo es darum geht, dass der einzige Adrenalinkick, den man in Wien irgendwie bekommen kann, ist, wenn man schwarz fährt, ohne Ticket in die U-Bahn steigt und eine Runde fährt. Das beschreibt das, finde ich, auch sehr gut. Ist das tatsächlich der einzige Adrenalinkick, den es in Wien noch gibt?
Legal? Wobei ist ja eigentlich so mal legal.
Es ist ja nicht einmal legal. Ja. Es ist zumindest ein großer Faktor, über das viel gesprochen wird. Obwohl die Öffis ja eh so wahnsinnig billig sind in Wien im Vergleich, dass man sich das ja eh leisten kann. Insofern, ja, aber es ist, man redet drüber.
Also ich glaube, es geht um die Autorität dieses Schwarzkapplers. Also für mich geht es um diese Institution Schwarzkappler.
Ich habe Todesangst vor der. Ja. Sogar wenn ich einen gültigen Fahrschein bei mir habe, habe ich immer noch Todesangst vor der.
Genau, das ist es nämlich. Und dann gleichzeitig eben auch diese geheime Lust an der Rebellion. Obwohl man ja eigentlich eh relativ angepasst da ist und man möchte irgendwie mal, jetzt zeige ich es ihnen jetzt, du wieder zwicken.
Marina, hast du eine Jahreskarte?
Ja, aber ich vergesse sie manchmal. Aber das Lied habe ich schon mit 17 geschrieben und ich muss sagen, als Kind war das für mich schon öfters, wenn ich irgendwie vergessen hatte, meinen Schülerausweis dabei zu haben auch nur oder wenn ich irgendwie mich mal wieder zu spät angestellt hatte für diese blöde Studentenkarte oder so. Das waren echt heftige Momente. Also das erzählt schon auch von meinem Respekt vor dieser Autorität Schwarzkappler und gleichzeitig natürlich dieser Freude auch daran, wenn man nicht erwischt wurde. Und was das dann mit einem macht, so wenn das funktioniert hat. Und dann ist man der Gescheiteste von allen, weil man ist ja gratis gefahren. Also das finde ich eigentlich sehr lustig. Und ja, die Obrigkeiten, das ist eher auch so ein Thema für die Österreicher, finde ich so.
Ich würde sagen, wir spielen jetzt einmal, weil es so gut passt, das Lied Öffi-Walzer von Wiener Blond.
Du sorgst dir's fad den ganzen Tag, die Stadt und du, ihr habt eine Krise, die Beziehung ist schon so lang monoton, keine Perspektive. Auch das Fernsehprogramm, es ödet dich an, ständig der gelbe Schwamm, wo soll es noch hinführen, immer gleich für mich kein. Die ganze Zeit und du bist allein, so allein. Und ich mein, dann fahr doch mal wieder schwarz oder so. Das macht sicherlich Spaß, Risiko. Freundlich steigt auch die Lebensqualität, wenn der Schwarzkappler vor dir steht. Er beschenkt dich mit Adrenalin, wurscht ob in U-Bahn, Bus oder Bin, da empfiehlt was ich sehe, so ein kleines Malheur mit dem Kontrolleur. Ein echter Großstadtabenteurer, dem ist das sicher nicht so teuer. Der macht das Tag aus, Tag ein und steigt immer wieder ein. Zug fährt ab.
Du sagst
Anarchie, na das ist nix für mich. Da werd ich so nervös und kann nimmer schlafen.
Das hab ich mir schon gedacht, denn was dich so unglücklich macht, ist, du bist einer von den Braven. Doch willst du Sensation statt Monotonie, musst du dich widersetzen. Und zum Einstieg in deine Rebellion empfehle ich dir sehr den U-Bahn-Wagon. Fahr doch mal wieder schwarz oder so. Das macht sicherlich Spaß, Risiko. Freundlich steigt auch die Lebensqualität, wenn der Schwarzkoppler vor dir steht. Er beschenkt dich mit Adrenalin. Wurscht, ob in U-Bahn, Bus oder Bim, da empfiehlt sich sehr so ein kleines Malheur mit dem Kontrolleur. Ein echter Großstadtabenteurer, dem ist das sicher nicht zu teuer. Der macht das Tag aus, Tag ein und steigt immer wieder ein. Zug fährt ab. Es empfiehlt sich daher zu beschließen, nicht zu zwicken und einfach zu genießen. Den Rausch als blinder Passagier in der
Haben sich die Wiener Linien schon bei euch gemeldet, weil ihr in eurer Musik dezidiert zum Schwarzfahren auffordert?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Leider nicht. Es war auch eigentlich Sinn und Zweck dieser Übung, aber sie sind resistent. Sie haben uns einmal eingeladen. Wir haben beim Tramway-Tag haben wir dann tatsächlich dieses Lied gespielt, aber sie sehen das eher als Werbung, glaube ich.
Okay, das finde ich interessant, weil ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch diese U-Bahn-Stars, die dann in den U-Bahn-Stationen stehen und spielen. Und das hätte ich total lustig gefunden, wenn ihr da mal spielen würdet und dann quasi in der U-Bahn-Station die Leute auffordert, dass sie nicht für ihre Tickets bezahlen.
Ich würde sagen, das ist schon fast Performance-Kunst dann. Ja. Aktionismus nennt man das.
Ja, vielleicht kaufen die Leute dann erst recht Tickets, weil sie noch mehr Angst bekommen. Vielleicht ist das sogar positiv für die Wiener Linien, wenn wir das Lied möglichst oft spielen.
Was mich interessieren würde, ist, dadurch, dass die Öffis sind ja eigentlich sehr billig in Wien, ist das Schwarzfahren extremst teuer eigentlich? Oder wie ist das einzuordnen?
Das finde ich auch, ja. Es hat keine Relation. Also steht nicht in Relation zu dem niedrigen Ticketpreis, habe ich mir auch schon gedacht.
Das ist eigentlich gescheit, ja.
Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Wie viel kostet
es? Ich weiß, so teuer. Ich habe mich nämlich mit dem Thema auch schon befasst. Also du zahlst nirgendwo 100 Euro.
Wow, okay.
Du zahlst auch in Berlin weniger, wo die Preise, glaube ich, es kostet das Dreifache, diese Monatskarte oder
ja,
so.
Ja, auch in München, ja.
Genau, aber dann das Schwarzfahren kostet weniger. Also das passt wieder, Verena, auch zu deiner Theorie von dieser grauen Eminenz, die da einfach oben steht und halt einfach die Strafen austeilt.
Ja.
Aber das wir finden das ja in Wahrheit toll, oder? Das ist ja der Wiener, braucht ja diese
Ja, diese es macht Eminenz. Den Kick natürlich auch noch ordentlich. Es steigert ihn auch noch, weil 100 Euro, das tut schon weh. Das tut, glaube ich, jedem weh. Das ja.
Also wenn wir heute nach Hause fahren, haben wir ohne Jahreskarte?
Aber das geht nicht. Man ist quasi geschützt.
Man ist geschützt.
Ja, mit Jahreskarte ist man eigentlich fein.
Ach so, ja, auch wenn man sie vergessen hat, dann kann man sie nachrechnen.
Ja, dann muss man sicher nach Erdberg fahren oder in
nach Erdberg fahren. Hier
ist das Erdberg. Oh.
Und eine Bearbeitungsgebühr bezahlen. So macht man das bei uns.
Okay, auch damit hast du schon Erfahrung.
Ja.
Ihr habt Gesangspädagogik studiert.
Gut recherchiert.
Was ist das?
Gesang für Pädagogen, nein. Wir sind befähigt, Gesang zu unterrichten. Wir haben uns kennengelernt am Institut für Popularmusik auf der Musikuniversität.
Das heißt, wenn ihr nicht jetzt den Durchbruch geschafft hättet mit eurer Musik und Künstler geworden wärt, dann wärt ihr jetzt Musiklehrer am Gymnasium oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, an Musikschulen.
An Musikschulen.
Volkshochschulen, also Einzelunterricht in erster Linie. Also das ist ein Instrumental- und Gesangspädagogik, ist ein Studium, das alternativ zum Musikerziehungsstudium an den Universitäten in Österreich, in den Musikuniversitäten angeboten wird. Genau, und da kann man sich eben spezialisieren auch auf Gesang, Popularmusik und muss nicht Schubert singen für seinen Hochschulabschluss. Das war für mich vor allem der Grund, weil ich nicht so gern klassische Musik singe.
Aber ihr wärt ja dann eigentlich prädestiniert, so eine Castingshow zu eröffnen, wenn ihr so den pädagogischen Hintergrund habt und selber erfolgreich seid. Ihr könnt so der Dieter Bohlen, die Dieter Bohlen von Österreich werden.
Aber so also wenn es gar nicht mehr anders geht.
Es gibt ja schon die Institution Gesangspädagogin des Landes, das ist die Monika Balwen. Die ist der Gesangscoach für alle in Österreich. Also, und da wir in Österreich sehr an unseren Institutionen hängen, wird das wohl auch noch die nächsten 20 Jahre so sein. Und sie macht einen sehr guten Job und wir fühlen uns nicht so aufgehoben in dieser Welt. Also wir haben auch nie an solchen Shows teilgenommen und wir machen lieber unser Ding.
Wir machen unsere eigene Show.
Ja. Wir machen unsere eigene Show. Sehr gut. Wie war das beim Protest-Song-Contest? Der hat mich auch immer schon interessiert. Wie läuft das ab?
Ja, man schickt ein Lied hin und...
Das ist von FM4, oder?
Na, ja,
also der Contest.
Na, ist vom Rabenhof-Theater.
Vom Rabenhof-Theater.
Aber FM4 ist halt ein Partner, also die übertragen das. Und man schickt dort seine Lieder ein und dann gibt es eine Vorjury, die holt dann 20 Lieder raus und dann gibt es ein zweite Runde sozusagen, wo man dann auch live auftreten kann, aber nicht muss. Da gibt es dann wieder eine andere Jury und dann gibt es ein Finale, wo 10 Lieder überbleiben und das ist ziemlich spektakulär und eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Für mich eigentlich eine der coolsten Gesangsmusikwettbewerbe, die ich kenne. Also, weil da so viel Freigeist Energie herrscht und alles irgendwie so ein bisschen. Es wirkt sporadisch, aber es ist extrem professionell, wie das alles abläuft und alles sind unglaublich herzlich und trotzdem wird ordentlich herumgeschrien und geraunzt und protestiert. Das ist eine ziemlich coole Veranstaltung.
Wer ist Erster geworden, wie ihr dabei wart?
Rammelhof.
Wir haben nur mit einem Punkt verloren.
Ja, wir waren einen Punkt hinten nach.
Ich kenne Rammelhof nicht. Ist das so ein Fall von Christina Stürmer, die damals auch Zweite wurde bei, wie hat das geheißen, Starmania? Und dann aber ist sie der Superstar geworden. Seid ihr das? Ihr habt diese Karriere?
Wir sind die Christina Stürmer des Protest-Song-Contests.
Okay. Naja, Rammelhof hat dann schon ziemlich Gas gegeben. Die sind in der Ukraine.
Mit dem Wiener Lied.
Durchgebrochen.
Bringe das Wiener Lied
in die Ukraine. Mit ihrem Gewinnerlied. Wladimir Putin.
Oh, das ist ein schöner Titel. Das kann ich mir vorstellen, dass das in der Ukraine gut ankommt.
Das hatte dann plötzlich über 1 Million Klicks und damit war auch irgendwie für uns dann gerechtfertigt, dass sie diesen Protest-Song-Contest vor uns gewonnen haben, weil das, was wir damals gesungen haben, war eigentlich nicht wirklich ein Protestlied. Und am ehesten haben wir über uns selbst protestiert und unseren Platz in dieser Gesellschaft, diesen nicht oben, nicht unten, Mittelschicht, Jugendliche, noch bei der Mama wohnend, alles im Arsch geschoben kriegen, aber irgendwie trotzdem unzufrieden. Also darum ging es eigentlich in dem Song. Und da ist natürlich ein Putin-Protest doch politisch vielleicht ein bisschen brisanter.
Ich habe mir heute euer Live-Album angehört und ich glaube, Sebastian, du zitierst da Georg Kreisler mit dem Ausspruch, in Österreich muss man ein Kasperl sein, wenn man was reißen will. Gefällt mir natürlich sehr gut. Ich stimme dieser Aussage auch zu 100% zu. Seid ihr deshalb lustig, weil ihr wisst, dass die Österreicher euch sonst nicht ernst nehmen?
Kurze Korrektur. Also ich singe die Zeile, aber den Song hat die Verena geschrieben.
Aber das war eine sehr interessante Beobachtung und auch sehr schön formuliert.
Ja.
ich glaube, dieser Humor, ich glaube, wir würden uns sonst selber vielleicht gar nicht so ernst nehmen, wenn wir alles zu ernst nehmen würden. Also ich würde das vielleicht vom Publikum sogar auf, wie wir die Kunst anschauen und wie wir das, was wir machen, anschauen. Weil vielleicht auch aus dem heraus, dass so wie es entstanden ist, so wie ich und der Sebi uns einfach auf der Uni kennengelernt haben über unseren gemeinsamen Professor und dann haben wir gejammt und ausprobiert und das war einfach aus der Situation heraus nicht so ernst. Es ist entstanden. Und wahrscheinlich hatten wir auch ein bisschen Lust, nicht zu ernsthaft, schon konzentriertes Arbeiten und dabei bleiben. Aber wir kamen beide aus so Bands, wo alles urstressig war und alles ur eben sehr wichtig und ernst und kompliziert, weil viel zu viele Bandmitglieder. Und Wiener Blond war anfangs eine Möglichkeit, eben diesen Ernst herauszunehmen. Und das hat sich sicher auch ein bisschen in der Musik und in der Art, wie wir schreiben, geschrieben haben, wiedergespiegelt. Was das Publikum tut und wie uns das Publikum sieht, da fühle ich mich unwohl, das zu beantworten, weil wir kriegen sehr viel verschiedenes Feedback, aber ich glaube, wir machen einfach das, was wir machen und es wirkt so auf die Leute, wie die Leute das sehen wollen. Ja. Aber wir versuchen nicht lustig zu sein, um ernst genommen zu werden.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht verliert, dieses, dass man sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Ich glaube, sobald man sich ohne doppelten Boden zu ernst nimmt, wird es schwierig mit einem selbst.
Ich glaube, das leben wir, diese zweite Ebene. Das ist, weil vielleicht, wenn man zweimal hinhört, schon hört, dass es doch um Dinge geht, die uns auch ans Herz gehen. Also die jetzt natürlich lustig sind und vielleicht exemplarisch, aber die aus einem gewissen Gefühl natürlich entstehen, vielleicht auch aus einem gewissen Unwohlsein heraus. Aber da muss man manchmal vielleicht einfach zweimal hinhören und das vielleicht auch so gemeint.
Ich finde, das ist definitiv etwas, was uns von anderen Kulturen und Ländern unterscheidet. In Amerika zum Beispiel, da ist das ja total in Ordnung. Da ist ja immer so ein Pathos drin und alle nehmen sich selber ja auch wahnsinnig ernst. Und also wenn du dort durch die Straßen gehst, da glaubt ja jeder Bettler glaubt irgendwie, er ist Teil von irgendwie einem Hollywood-Film und spielt da eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, was ja auch was sehr Schönes eigentlich ist. Und ich finde in Wien, also da, wenn man sich da so ernst nimmt, dann nimmt einen ja niemand ernst. Und da muss man alles so ein bisschen immer unterm Schmäh verstecken. So kommt es mir jedenfalls vor.
Die große Geste ist komplett out, ja. Also jeder, der das versucht, ach so, na, international, ne. Also ist man gleich von draußen. Das haben wir uns nichts zu tun. Ja, also dieses Understatement, das ist sicher eine Masche, ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch mit diesem Spruch gemeint, dass jeder, der in Österreich irgendwie bekannt ist, in Wirklichkeit Kabarettist. Ja. Also das heißt, dieses Understatement, das in der Kunst oft ihren Platz findet. Aber ich weiß nicht, ob das für alle Sparten gilt. Also in der bildenden Kunst zum Beispiel, da bin ich nicht so.
Gibt es da Kabarettisten?
Nein, da gibt es eben sehr wenig Humor. Also ich sehe sehr wenig davon. Also ich sehe ab und zu mal irgendwelche recht lustigen Skulpturen und so, aber das ist schon alles immer ein bisschen fast schon heiliger Ernst.
Das stimmt, das ist alles furchtbar ernst.
Ja.
Das finde ich auch, ja.
Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich sagen kann, dass das für alle. Für uns gilt das auf jeden Fall, ja.
Wenn unsere Zuhörer euch jetzt extrem sympathisch gefunden haben, beziehungsweise denen das Lied irrsinnig gut gefallen hat, das wir gespielt haben, wo kann man euch hören? Wie bekommt man eure Musik? Wann kann man euch live sehen das nächste Mal?
Also das nächste Mal live in Wien für alle Zuhörer aus Wien. Wir spielen am 25. Mai gemeinsam mit dem Original Wiener Salonensemble im Stadtsaal. Da werden die Karten allerdings schon relativ knapp. Davor spielen wir am 8. Mai in Berchtesdorf, ist ja auch nicht so weit weg, in der Burg. Und da haben wir erst heute auf Facebook einen Post rausgelassen, wo man findet, wie man zu Karten kommt. Und sonst kann man unsere Musik natürlich über alle üblichen Kanäle hören oder auch unsere CDs bestellen.
Gibt es Leute, die noch CDs kaufen?
Ja, bei den Konzerten auf jeden Fall.
Super. Ja, ich kaufe ja noch CDs, aber ich frage mich immer, ob ich der Einzige bin, der das noch tut.
Ja, es ist natürlich wahrscheinlich, wenn wir vor 15 Jahren erfolgreich gewesen wären mit unserer Musik, wäre es sicherlich noch mehr gewesen. Aber ich bin ja eigentlich fast ein Streaming-Fan. Ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, dort auch neue Musik zu entdecken und ich bin da voll dabei. Also ich lerne sehr viele neue Musik über Spotify kennen.
Ich habe zwar gelesen, Streaming ist das neue Fliegen, weil es so viel Emissionen produziert.
Wow.
Ja, also man darf eigentlich auch nicht mehr streamen.
Wow, okay.
Ich sag's dir nur, ja. Also sorry, dass ich dir jetzt diese schlechten.
Aber was ist mit der CD-Produktion? Na gut, es werden jetzt nicht mehr so viele CDs produziert, aber es ist ja auch sehr viel.
Auch schlecht.
Ich glaube, im Endeffekt ist alles schlecht.
Es ist alles schlecht.
Alles schlecht, was Geld kostet und Geld macht. Und vielleicht sollten wir da ansetzen.
Nur mehr live spielen.
Ohne Verstärkung.
Aber keine neuen Instrumente mehr kaufen.
Nur mehr auf dem Grashalm blasen.
Gefällt mir sehr gut. Das war unser Beitrag zum Klimawandel. Ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Wiener Blond fürs Vorbeischauen und für das nette Gespräch. Ich hoffe, man sieht sich mal bei einem eurer Konzerte. Und ja, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge des Wiener Alltagspoeten Podcast. Servus und Baba.